In der heutigen Folge vom Netzlehrer-Podcast geht es um Elternarbeit. Spezieller, es geht um einige Impulse, wie Elternarbeit gelingen kann und was man darunter eigentlich versteht. Vielleicht auch ein bisschen darum, was eigentlich weg kann. Das ist die erste Folge, in der ich auf Fragen aus der Community reagiere. Insofern kann ich ganz herzlich Danke sagen. Ich hatte nämlich in meiner Gruppe Blume Ultras die Frage gestellt, welche Fragen ich beantworten kann, während ich diese kleinen Monologe führe, die ja vielleicht ganz gut sind beim Wäschemachen oder Autofahren. Daraufhin kamen wirklich interessante Fragen, die ich gerne nach und nach beantworten möchte. Und die erste Frage, die kommt natürlich auch gleich direkt zu Beginn der Folge. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank. Wenn ihr auch Fragen habt, dann guckt doch einfach in die Blume Ultras Gruppe rein auf Instagram. Da bleibt ihr dann bei allem, was das betrifft, auf dem Laufenden. Jetzt aber hoffentlich viel Spaß und Erkenntnisgewinn bei dieser Folge von Netzlehrer. Wie gesagt, ich hatte in meinem Ultras-Kanal auf Instagram nachgefragt, ob es solche Fragen gibt und da gibt es viele. Ich finde das auch ganz schön, dass die hergeleitet sind, deshalb lese ich die erste Frage direkt mal vor. Mich würde dein Take zu Elternmitarbeit interessieren. Froh, dass Eltern sich als Vertreter einbringen, eher nervig, was ist gut, was ist schlecht, überflüssig, unnötig, wo könnte es besser laufen? Das gibt doch bestimmt einen guten Monolog. Zwinker-Smiley. Mich würde das echt interessieren. In meiner Wahrnehmung hat sich das gewandelt und ich weiß nicht, woran es liegt. Früher waren Eltern und Lehrer froh, wenn auf dem Elternabend jemand das freiwillig übernahm. Jetzt sind immer mehr Eltern genervt, wollen es am liebsten gar nicht mehr haben und werden pampig, wenn was ansteht in der Schule. Bin gespannt, was du meinst. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, denn auch im Schulgesetz haben Eltern und Schule ja eigentlich, muss man sagen, eine Erziehungspartnerschaft. Ich versuche, das Ganze vom Großen ins Kleine zu bringen und erkläre auch, was ich damit meine. Vom Großen, also von einer vielleicht gesellschaftlichen Sichtweise vielleicht zum Kleinen und Konkreten, was können wir jetzt eigentlich machen? Ich will auch nicht zu groß bleiben, aber ich möchte zumindest so anfangen, dass ich schon der Auffassung bin, dass wir gerade in diesem Wandel, in dem wir uns befinden, das heißt diesem Informationsüberfluss, den ganzen Nachrichten, all dem, was wir tagtäglich machen müssen, übrigens sowohl als Lehrkräfte in Bezug auf Unterricht, auf die Frage, dass jeder mitkommt und man trotzdem den ominösen Stoff durchbringt, als auch als Eltern in der Begleitung der Kinder, wenn Schule nicht alles schafft, aber natürlich auch bei der eigenen Arbeit. Jedenfalls, dass das alles dafür sorgt, dass wir nicht gerade Hurra schreien, wenn es darum geht, ob wir nochmal zusätzliche Arbeit machen müssen. Und zusätzliche Arbeit ist Elternarbeit ja oftmals. Wie das auch anders sein kann, dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr. Aber der Hinweis ist, dass ich glaube, dass wir ein gegenseitiges Verständnis auch für diese überlastende Situation brauchen, in der wir alle uns befinden. Und dieses Verständnis, das schließt erstmal ein, dass wir versuchen, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, etwas weniger Erwartungen zu haben. Das soll sich jetzt gar nicht so resignativ anhören. Es geht nur darum, dass sogar diejenigen, die tolle neue Ideen haben, die zum Beispiel auch Elternarbeit mit einbezieht, oftmals frustriert davon sind, dass Leute da nicht sofort drauf einsteigen. Das ist übrigens bei allen Entwicklungsprozessen der Fall, dass das braucht, weil ja Leute oftmals im Kopf noch nicht so weit sind, wie man selber vielleicht ist, weil man eine tolle neue Idee für ein Austauschformat zum Beispiel hat. Oder man denkt, dass doch eigentlich eine besondere Form der Rolle oder Arbeit, die Eltern übernehmen können, eine super Gelegenheit ist und ist dann enttäuscht darüber, dass die nicht wahrgenommen wird. Also diese Erwartungshaltung, die würde ich erstmal zurückschrauben und auch transparent sein in der jeweiligen Erwartungshaltung oder transparent in der Frage, was alles gemacht werden muss, was ansteht für einen selbst auch. Das heißt, Kommunikation spielt, glaube ich, eine ganz riesengroße Rolle. Kommunikation spielt bei der Elternarbeit natürlich auch immer deshalb eine Rolle, weil nicht jeder, ich sage jetzt mal, was Kommunikation angeht, eine Ausbildung genossen hat oder anders formuliert. Ich glaube, oftmals kommen Dinge auch entweder sehr, vielleicht sogar verletzend an, obwohl sie nicht so gemeint sind, oder sie kommen verletzend an, weil sie so gemeint sind, also von beiden Richtungen. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, einen Schritt zurückzugehen und zu versuchen, Mensch und Meinung zu trennen, selbst wenn der das nicht schafft. Also ich gebe mal ein typisches Beispiel. Eltern beschweren sich und man kriegt eine Mail und da wird dann quasi mehr oder weniger suggeriert, wieso man das denn nicht gebacken kriegt, irgendwas zu tun. Und wenn man dann böse reagiert, dann entstehen schnell solche Schleifen, die, ich sag jetzt mal, in einen Konflikt führen, der gar nicht sein müsste, wenn man Tai Chi macht anstatt Karate, sage ich mal. Also das heißt, wenn man denkt, okay, das ist jetzt ziemlich böse formuliert von dieser Seite, aber ich steige nicht drauf ein, sondern ich gehe in diese Sachebene. Und zwar egal von welcher Seite. So, also, wir haben es mit einer grundsätzlichen überfordernden Situation gesellschaftlich zu tun. Ganz grundsätzlich muss man Rollenklarheit und Kommunikationsklarheit haben und vielleicht einen Schritt zurückgehen. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter nach unten. Klammer auf, wenn ich jetzt über Elternmitarbeit spreche, dann ist mir durchaus klar, dass das eine Perspektive ist, die gar nicht alle haben. Denn ich glaube, die Eltern, mit denen man am meisten sprechen wollte, das sind ja eher die, die vielleicht gar nicht ansprechbar sind. Also die man nicht erreichen kann, mit denen man keinen Termin ausmachen kann und so. Und auch das, ne, kann ja dazu führen, dass man dann sauer darauf ist und vielleicht nicht weiß, dass die Lebensumstände problematisch sind. Ich glaube, und auch das soll sich nicht resignativ anhören, aber ich glaube, da muss man dann auch als Person, wenn wir jetzt von Lehrkräften sprechen, einen Schritt zurückgehen und sagen, ich kann das nicht alleine alles klären. Ja, sondern da braucht es entweder eine Gesamtstrategie der Schule oder gerade in Fällen, wo man mit Eltern zu tun hat, die zum Beispiel von Armut betroffen sind oder die Strukturen nicht gut kennen, gucken, ob es innerhalb der Stadt Möglichkeiten gibt, wie man aufeinander zugehen kann. Also da sind zum Beispiel Stadtzentren gefragt. Da gibt es sehr schöne Beispiele, das müsstet ihr vielleicht selber auch nochmal suchen, wo die Stadt sozusagen Begegnungsräume schafft, wo Eltern dann auch hinkommen. Ich habe im Ruhrgebiet mal mit Menschen gesprochen, die haben gesagt, ja, und dort gibt es dann auch mal was zu essen oder irgendwie was Warmes oder was zu trinken. Und das ist dann vielleicht ja, der Incentive, dahin zu gehen. Aber wenn die Leute da sind, dann kann man halt miteinander sprechen. Also ich will nur sagen, ich möchte das nicht ausklammern. Denn wenn man über sozusagen das Ideal von Elternarbeit spricht, und da bin ich eigentlich ein Fan von, dann kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass alles klappt, selbst wenn man ein super Konzept hat. So. Wenn wir aber von Konzepten sprechen, und das war ja auch die Fragestellung, dann glaube ich, dass es drei Dinge wahr sind. Erstens, viele Teile oder Aspekte von Elternarbeit aus dem traditionellen, formalen Strukturmodell von Schule sind nicht unbedingt sinnstiftend und führen nicht wirklich zur Selbstwirksamkeit. Also ein typisches Beispiel ist eben die Elternpflegschaft oder der Elternabend. Wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht, was wird dort eigentlich getan, dann ist das ja oftmals eher ein Vortanzen. Also ich weiß nicht, wie es sonst ist. Also es gibt, wie gesagt, ja auch andere Modelle, aber Vortanzen heißt, eine Lehrkraft kommt rein, zum Beispiel am Anfang des Schuljahres, erzählt, was sie so alles vorhat. Dann gibt es drei Eltern, die schreiben so ein bisschen mit, die anderen gucken interessiert und das machen dann alle Lehrkräfte und dann geht man wieder. Und dieses Vortanzen hat auch eine Funktion, das müssen wir überhaupt nicht wegreden, nämlich vor allen Dingen, dass die Eltern mal die Lehrkräfte sehen. Und wenn man sich das zweite Mal trifft und die Klasse kennengelernt hat, dann eben auch andersrum. Aber oftmals bleibt es bei dieser Funktion. Und wenn dann Eltern sozusagen nicht animiert sind, da weiter sich mit zu befassen, dann ist das, finde ich, wenig überraschend, sondern dann muss man sich Gedanken darüber machen, ob ein solches Format eigentlich noch sinnvoll ist. Und da fängt dann natürlich die Arbeit erst richtig an. Und da bin ich dann auch total dafür, dass Eltern eingebunden werden. Das war ja Teil der Fragestellung. Ich glaube eher, dass es ein Problem ist, dass Lehrkräfte manchmal das Gefühl haben, dass keiner reinsprechen soll. Auch da muss man sich natürlich so ein bisschen von seinem eigenen Ross runterbewegen, sage ich mal, und offen sein. Ich habe hier eine Stelle gefunden in dem Buch 10 Dinge, die wir jetzt an Schule ändern müssen. Das Taschenbuch erscheint am 19. November und da schreibe ich: Eltern, die unterschiedliche Erfahrungen in die Schule bringen, die sich mit Technik auskennen oder Dinge wahrnehmen, die man übersieht, wenn man täglich in der Schule ist, sind für eine gemeinsame Weiterentwicklung enorm wertvoll. Das geschieht aber nicht von ungefähr. Gemeinsam etablierte Strukturen erlauben es jedoch, die Last vom Einzelnen zu nehmen. Dennoch bleibt eine solche Zusammenarbeit, sei sie informell oder formal, eine Angelegenheit von Haltung. Die Bildungsforscherin Anne Slifka, die sich für Elternarbeit als Thema von Schulentwicklung ausspricht, stellt dabei die Erwartungen in den Vordergrund. Wichtig sind auf jeden Fall wechselseitige Transparenz der Erwartungen und auch Ansprechbarkeit, so Slifka im Interview. Naja, das mit der Ansprechbarkeit und der Transparenz der Erwartungen habe ich ja gesagt. Ich bin ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Was heißt das eigentlich dann für konkrete Konzepte? Darüber möchte ich nach einer kurzen Pause sprechen.
Werbung.
Stell dir vor, du bist mitten in der Vorbereitung deiner nächsten Klassenfahrt. Du jonglierst zwischen Unterkunftssuche, Busorganisation, Einverständniserklärungen und Programmpunkten und hast gleichzeitig noch einen Stapel Klassenarbeiten im Gepäck. Genau an dieser Stelle kann ein guter Reiseveranstalter den Unterschied machen. Wer bei einem Veranstalter wie CTS Reisen bucht, spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Denn dort sitzen Menschen, die mit Zielgebieten sich auskennen, mit Gruppenreisen vertraut sind und wissen, was Schulen wirklich brauchen. Sie übernehmen die Planung, sorgen für reibungslose Abläufe und ermöglichen es Lehrkräften, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können. Unterricht gestalten, Erlebnisse begleiten. Und das Beste, der Preisunterschied zu einer selbstorganisierten Reise ist oft gar nicht groß. Denn CTS-Reisen bucht in großen Kontingenten und so profitieren alle von besseren Konditionen. Und das muss auch gar nicht immer ins Ausland gehen, sondern das Gute liegt oft näher als man denkt. Deutschland hat ja eine unglaubliche Vielfalt, von den Dünen der Nordsee über die Berge der Alpen bis zu den pulsierenden Städten oder ruhigen Nationalparks. Für SchülerInnen bedeutet das kurze Anfahrtswege, keine Sprachbarriere, vertrautes Umfeld und trotzdem echte Abenteuer. Ein besonders lohnendes Ziel ist dabei Berlin. Kaum ein anderer Ort vereint Geschichte, Politik und Kultur auf so engem Raum. Ob man auf der Reichstagskuppel steht, ein Stück Berliner Mauer sieht oder im Bundestag alles live erlebt, wie Demokratie funktioniert, Berlin macht Unterricht lebendig. Und das Beste, bei CTS-Reisen gibt es Berlin-Programme, die genau auf Schulklassen zugeschnitten sind. Mit Themenbezug, passendem Lernfokus und flexibler Organisation. Also, wer die nächste Klassenfahrt plant, sollte sich gut überlegen, ob er alles selber machen will oder die Profis von CTS-Reisen ranlässt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an CTS-Reisen für die Unterstützung dieser Folge. Und die geht jetzt weiter. Was Konzepte angeht, bin ich ja immer ein Freund der kleinen Schritte. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man die große Revolution plant, egal ob es Schulentwicklung als Ganzes oder Elternarbeit als spezifischen Teil geht, und dann wollen die Leute nicht. Und deshalb ist es immer schön, Menschen einzubinden und nach zu schauen, was funktioniert. Das heißt nicht, dass es nicht auch ideale, schöne, große neue Formate gibt, aber wie gesagt, auch kleinere sind total sinnvoll. An meiner eigenen Schule haben wir zum Beispiel den Marktplatz der Berufe und das hat vor allen Dingen bedeutet, dass Eltern ihre Berufe vorstellen und so Schülerinnen und Schülern Orientierung geben, was ich sehr, sehr sinnvoll finde. Und daran sieht man vielleicht auch, das ist etwas, wo die Eltern, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas zurückgeben können oder sich einbinden können. Auf der anderen Seite ist aber auch mit Selbstwirksamkeit zu tun hat, ja, mal über das zu sprechen, was man so macht. Ein ganz kleines Beispiel vielleicht, was in der Planung dann gar nicht so klein ist, aber eben ein Beispiel, wie man nicht eine ganze Revolution ausrufen muss, um Elternarbeit neu zu gestalten. Aber natürlich gibt es auch jetzt schon Konzepte, die darüber hinausgehen. Zum Beispiel Elterncafés und Gesprächsräume. Ich habe gerade schon gesagt, dass das gerade dort, wo es schwierig ist mit der Kommunikation, mit einer städtischen Anbindung gut funktioniert. Dann gibt es Eltern-Kind-Workshops zum Beispiel für die Berufsorientierung oder Medienbildung. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man auf einer ganz anderen Art und Weise ins Gespräch kommen kann, wenn ein Elternabend in Anführungsstrichen nicht nur Elternpflegschaft ist, sondern vielleicht auch ein Vortrag von jemandem in Bezug auf Medien mit einer Panel-Diskussion danach oder einer Diskussion mit den Eltern. Also damit will ich sagen, da geht es auch nicht nur darum, dass jeder Teil etwas fordert, sondern auch etwas angeboten wird. Es gibt sogar Schulen, da sind Eltern Mentorinnen oder eben Expertinnen, jetzt wie zum Beispiel in diesem Bereich dieses Marktplatzes der Berufe. Bei Mentoren ist es so, dass Eltern einbezogen werden können, zum Beispiel indem sie auf einem Barcamp oder bei Projekttagen ihre eigenen Kompetenzen einbinden. Hier vielleicht nochmal der Hinweis, das ist nicht immer ganz leicht, denn nochmal Kommunikation einzufordern ist natürlich schön, aber selbst wenn Eltern im IT-Bereich arbeiten und super Ideen haben, kommt das manchmal bei Lehrkräften so an, so nach dem Motto, ihr macht eigentlich zu wenig und wir können das besser. Und ich glaube, es ist wichtig, dass egal welchen Prozess man in einer gemeinsamen Arbeit anstrebt, man sich mit dem Team zusammen Gedanken über eben diese Punkte, die Anne Slifka auch in meinem Buch da geäußert hat, dass man sich darüber Gedanken macht, wie wollen wir eigentlich miteinander sprechen? Was ist unsere gemeinsame Zielsetzung und was sind die Erwartungen? Und jetzt habe ich schon wieder über Erwartungen gesprochen. Also diese Erwartungslosigkeit am Anfang, das meine ich vor allen Dingen dann, wenn die Strukturen noch nicht etabliert sind. Wenn man gemeinsame Strukturen etabliert hat, dann ist klar, dass man natürlich auch gegenseitig etwas voneinander erwarten kann. Gerade Projekte bzw. Projektfeste oder so gemeinsame Events fordern ja oftmals auch von Eltern, dass sie sich einbinden. Ich glaube, auch hier ist es so, dass man darüber nachdenken kann, zumindest wie man über diesen einfachen Teil des bloßen Organisatorischen hinausgeht. Denn wir alle wollen ja, ich sage jetzt mal, wirksam sein. Und natürlich machen das auch Eltern, die sich freiwillig melden, gerne, dass sie dann, oder ich weiß nicht, ob sie es gerne machen, aber sie machen es, ja, dass sie dann sozusagen Kuchen verkaufen und die stehen dann da und schenken den Kaffee aus. Aber so eine aktive Form der Mitgestaltung oder eine aktive Form der Einbindung in Abläufe, das ist, glaube ich, etwas, was sich anzustreben lohnt. Und wenn wir darüber sprechen, dann gibt es tatsächlich Konzepte wie den Roten Salon, der von der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe entwickelt wurde. Das kann man sich so vorstellen, dass es 2 bis 3 Mal pro Schuljahr ein Treffen gibt mit SchülerInnen, Eltern und Lehrkräften, die in der Schule zusammenkommen und gemeinsam kreativ an zuvor definierten Schulthemen arbeiten. Und die Beteiligten, die verpflichten sich dann auch, mindestens eine gemeinsam entwickelte Idee umzusetzen. Ich habe mit dem Leiter dieser Schule, mit Micha Palesche, in einer Folge von Die Schule brennt darüber gesprochen. Und da ging es übrigens auch darum, dass sich die Beteiligten da erstmal auch in die Rollen einfinden müssen. Also die Lehrkräfte, weil sie merken, okay, da sprechen jetzt plötzlich Leute mit in unserem Handlungsfeld und man ist da vielleicht nicht dran gewöhnt, aber natürlich auch die SchülerInnen und die Eltern, damit sie nicht das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, ob ich hier was sagen darf. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, dass das ein Ideal darstellt. 3 Treffen geht ja jetzt auch, aber warum stellt das ein Ideal dar? Weil ich glaube, hier die Bereiche, die ich versucht habe, in dieser Folge abzudecken. Das heißt, das gemeinsame Handeln, die Transparenz, die Kommunikation und die Selbstwirksamkeit in Bezug auf ein Ziel eine ganz andere Rolle spielen als bei Formaten, wo jeder irgendwie das Gefühl hat, jetzt muss ich hier halt hin und dann gehe ich wieder weg. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch schon sinnvoll ist, bei etablierten Konzepten oder etablierten Strukturen, wie jetzt zum Beispiel einem Elternabend, darüber nachzudenken, was könnte man eigentlich verändern, damit alle Beteiligten mehr das Gefühl haben, das war jetzt für mich sinnvoll. Und da gibt es auch viele Ideen. Das wird jetzt den Rahmen von diesen, sagen wir mal, kurzen Folgen sprengen. Aber zumindest, dass dieser Impuls mal darin ist, zu sagen, wie könnte eigentlich ein Elternabend aussehen, von dem alle etwas haben. Ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, dass man Flipped Classroom-mäßig vorgeht. Also, dass man ein Thema hat. Und jeder, der beim Elternabend ist, guckt sich vorher ein kleines Video an. Man will ja auch keinen überfordern, aber hat dann wirklich eine Gesprächsgrundlage, sodass man nicht diese Situation hat, die kennt ihr bestimmt auch, dass man überhaupt erstmal prozessieren muss, was gerade das Thema ist. Und dass man sich auch einbringen kann und dass man ein Thema hat, wo alle auch einwirken können. Ich glaube, das ist total sinnvoll. So viel zu dieser Folge. Ich will immer so bei 20 Minuten bleiben. Ich hoffe, dass das Konzept dieses Fragenstellens und den impulshaften Antworten in Form eines Monologs gut ankommt. Schreibt mir das gerne auch auf Instagram, wenn ihr das gut fandet. Oder wenn ihr es nicht gut fandet, natürlich auch, dann gucke ich, dass ich daran was ändere. Bei diesem Podcast bin ich ja super flexibel. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Übrigens, auf Spotify kann man ja Kommentare hinterlassen. Da könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr noch Impulse habt, wie ihr das gemacht habt oder wie ihr dafür gesorgt habt, dass Elternarbeit anders funktioniert, als es oftmals der Fall ist. Vielen Dank und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag.